Heute geht es um den Puppenspieler, der uns alle scheinbar kontrolliert. Es gibt so ein ganz spannendes Phänomen, wenn wir nachdenken, zum Beispiel über Beziehungen und über Beziehungen, die es dann letztlich nicht gegeben hat. Also Beziehungen, die wir uns vielleicht gewünscht haben und die nie zustande gekommen sind. Und das Phänomen, von dem ich spreche, ließe sich beschreiben als sowas wie ein Puppenspieler, der die Fäden in der Hand hält, der uns Dinge tun lässt, sagen lässt und der uns bestimmte Handlungen ausführen lässt. Und diese Handlung oder das, was wir da tun und sagen, das kann ganz anders sein als das, was wir eigentlich tun wollen würden. Aber wir tun es nicht oder wir tun es ein bisschen anders. Wir sabotieren uns vielleicht manchmal dann selbst dadurch oder wir sabotieren Prozessdynamiken dadurch von selbst. Und ich finde, das ist eines der spannendsten Phänomene, die es gibt im Kontext von Beziehungen, dass es da immer noch so eine Kraft gibt, eine dritte Kraft, die unabhängig oder scheinbar unabhängig von den Personen, um die es hier geht, über die wir hier reden, bei Beziehungen sind es ja in der Regel zwei Personen, also dass diese Kraft viel mehr letztlich Bestimmungsmacht hat darüber, was in dieser Beziehung geschieht und was nicht geschieht, als wir selbst. Ich finde dieses Phänomen deswegen so interessant, weil damit eine ganze Reihe von verschiedenen Missverständnissen verknüpft sein können. Also zum Beispiel haben wir ja so diesen Gedanken, oder es kann sein, dass wir so denken, es gibt sowas wie ein Schicksal und es kommt am Ende alles so, wie es kommen soll. Und dieser Gedanke, wenn ich das so formuliere, dann merke ich, da ist sowas drinnen wie eine Ambivalenz. Also es gibt da so einen Teil in mir, der diesem Gedanken zustimmt und es gibt einen anderen Teil, der sagt, nee, so will ich das aber nicht. Und der Teil, der zustimmt, das ist sowas, wo ich sagen würde, naja, in gewisser Weise braucht es sowas wie eine innere Demut. Zwischenmenschliche Beziehungen haben oft Eigendynamiken, die wir nicht vorher bestimmen können. Und es ist irgendwie total wichtig und gut, da mit so einer inneren Haltung von Anerkennen und von Demut dem zu begegnen und zu sagen, naja, ich habe da nur begrenzt Einfluss darauf, dass Interaktionen laufen in bestimmte Richtungen, Beziehungen verändern sich in eine bestimmte Richtung und das ist wichtig, da irgendwie zu erkennen, dass die einen eigenen Willen auch haben. Also sowas wie, ja, das ist so diese Metapher des Puppenspielers, der über der Szene schwebt und der seine Fäden bis zu uns herunter kontrolliert und dadurch unser Handeln kontrolliert und mitkontrolliert. Und was für mich so faszinierend ist an dem Gedanken, ist, dass wir ja häufig auch denken, dass das, was wir tun und sagen, machen wir deswegen, weil wir das auch selbst wirklich so wollen. Aber wenn wir mal uns für einen Moment lang vorstellen, es gäbe diesen Puppenspieler und der würde wirklich so zumindest mitbestimmen, dann wäre es ja so, dass quasi das, was wir tun und sagen, immer zum Teil auch von diesem Puppenspieler oder von diesem übergeordneten Willen mitbestimmt werden würde. Und die eine Falle, in die man da reintappen kann, wäre zu sagen, naja, das kommt alles schon so, wie es kommen soll und ich muss gar nichts machen. Also ich muss gar nicht selbst mich anstrengen, ich muss mich gar nicht kümmern um diese um diese Beziehung oder um diese Dynamiken, weil am Ende kommt eh alles so, wie es das Schicksal will. Also das Schicksal ist so ein Kandidat für, naja, das ist so ein bisschen tricky. Man kann sich auch voll ausruhen auf dem Schicksal, also auf dieser Schicksalsargumentation und kann die eigene Verantwortung leicht beiseite schieben. Die andere Falle, in die man tappen kann, wäre natürlich zu sagen, ja, ich psychologisiere alles. Also ich versuche mit Hilfe von Psychologie, mit Hilfe von psychologischen Begriffen, mit psychologischen Modellen oder Methoden oder auch in der Psychotherapie, ja, was ja sozusagen eine Professionalisierung dessen dann wäre, wovon ich hier spreche. Also auch hier versuche ich, maximalen Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, dass, also die Falle liegt darin, dass ich glaube, dass mein Einfluss so hoch ist, dass ich das wirklich beeinflussen könnte. Ja, also wenn ich mich selbst sozusagen in den Fähigkeiten und Möglichkeiten, die ich als einzelner Mensch habe, permanent überschätze und die Kraft dieses Puppenspielers permanent unterschätze, dann werde ich langfristig immer frustrierter sein. Also ich werde vielleicht gar nicht verstehen, warum das nicht so funktioniert, wie ich möchte, und werde dadurch in eine letztlich immer heftigere Dynamik hineingezogen, bis ich quasi diesen Punkt gelernt habe, dass ich mit bestimmten Handlungen eben nicht dorthin komme, wo ich hin will. Also bis ich das gelernt habe, das kann dann quasi sehr schmerzhaft sein. Es kann wirklich sehr unangenehme, sehr, sehr unschöne, schmerzliche Situationen erzeugen. Und das liegt aber vor allem dann daran, dass ich quasi meine eigene Gestaltungskraft systematisch überschätze. Ja, und die Lösung würde natürlich dann darin liegen, beides anzuerkennen. Also einerseits anzuerkennen, natürlich gibt es diese Eigendynamiken, natürlich gibt es diesen Puppenspieler, und andererseits gibt es aber auch sowas wie meinen eigenen Gestaltungsspielraum, innerhalb dessen ich mich austoben kann. Und die Frage ist sozusagen, wo hört das eine auf und wo fängt das andere an? Und wenn wir jetzt in diesen Punkt mal reinschauen, so an diese feine Grenze, wo greift die Eigendynamik und wo kann ich selbst mitbestimmen, da wird es eigentlich so richtig spannend. Spannend wird es deswegen, weil da auf einmal sowas wie eine innere Zweiteilung erkennbar wird. Wir haben nämlich diese Eigendynamiken auch, die tragen wir auch in uns. Die tragen wir auch in uns als sowas wie ein feines Gespür für das, was sich entwickelt. Und ich habe mal so in meinen eigenen Psychologie-Seminaren mal diese Unterscheidung getroffen von impliziten und expliziten Zielen. Wenn wir uns mal so diesen Begriff des Ziels vornehmen, dann wird man ja sagen, naja, ein Ziel ist etwas, was ich mir setze, darauf arbeite ich hin und dann kann ich gucken, was braucht es, damit ich dorthin komme, wie weit bin ich schon dort. Und das ist eine ganz rein psychologische Beschreibung. Und das wäre aber ein explizites Ziel. Also ein Ziel explizit bedeutet, ich kann es benennen, ich habe Worte dafür oder vielleicht habe ich auch sowas wie eine Zahl, ja, ich möchte so in der Wirtschaft zum Beispiel, ein Unternehmen setzt sich Unternehmensziele, ich möchte die Umsätze im Laufe des Jahres um 10% steigern oder so. Ja, also diese Ziele, die klar benennbar sind, die dich festmachen kann an irgendwas, an einer Formulierung oder an einer Zahl, das würde ich als explizites Ziel bezeichnen. Und diese expliziten Ziele, das ist so was, wie Ziel in der Psychologie normalerweise verstanden wird. Ja, also das ist so der psychologische Zielbegriff, der überall verwendet wird. Und da gibt es auch so eine ganz, ganz breite, würde man fast sagen, so eine ganze Industrie drumherum, um diesen Zielbegriff, diese expliziten Zielvorstellungen, also Coaching-Angebote, Trainings, Methoden, theoretische Modelle, die alle sich beschäftigen so mit diesen expliziten Zielvorstellungen und wie man Ziele erreichen kann, was es bedeutet, wenn man Ziele nicht erreicht und so weiter. Das ist jetzt sozusagen klassische Psychologie bis hierhin. Was mir wichtig ist in meinen eigenen Veranstaltungen, wenn ich über Ziele spreche, also in meinen eigenen Psychologie-Seminaren, dass es auch sowas gibt wie implizite Ziele. Es gibt auch Ziele, auf die wir hinarbeiten, aber die lassen sich nicht so genau benennen. Implizite Ziele sind zum Beispiel, stellen wir uns vor, du beginnst ein Studium. Ja, du schreibst dich ein an einer Hochschule für einen bestimmten Studiengang und da gibt es irgendwas, was dich da so angezogen hat. Da gibt es irgendwas, was dich dazu bewegt hat, ja, diesen Schritt zu machen, dich dort einzuschreiben. Und vielleicht ist es so, dass du das so einigermaßen klar benennen kannst, warum du dich dort eingeschrieben hast. Ja, du kannst vielleicht sagen, naja, mich hat das und das im Lehrplan interessiert. Ja, es mag irgendwo sowas wie einen explizit benennbaren Grund geben, der dich das formulieren lässt. Das wäre quasi auch wieder ein explizites Ziel. Dennoch wird es wahrscheinlich irgendwo auch sowas zumindest mit dabei sein, wie so ein Gefühl für, ich könnte das mal probieren und ich weiß gar nicht so genau, warum eigentlich, aber irgendwie finde ich das total interessant. Irgendwas daran zieht mich total an und ich kann es vielleicht noch nicht so genau benennen. Also da ist vielleicht bei dir sowas wie eine gewisse Neugier oder ein unbewusstes, so ein halb unbewusstes Interesse, wie so ein Magnetfeld, das dich dorthin zieht. Und ich würde sagen, dass dieses Magnetfeld, das könnte man als implizites Ziel bezeichnen. Das ist auch ein Ziel, aber es ist eben eins, das sich nicht so ganz klar durch zum Beispiel Zahlen, Daten und Fakten benennen lässt. Es ist aber ein Ziel, das genauso wirksam ist, eines, das genauso dich in seinen Bann zieht und dich in eine ganz bestimmte Richtung lenkt. Und das Spannende ist dann, wenn man mal sich anschaut, wie solche Prozesse dann weiterlaufen, also jetzt so dieses Beispiel von Studium, das wäre ja nur ein Schritt, so das Einschreiben in dieses Studium, das wäre ja eigentlich nur so ein wahrscheinlich sogar relativ am Anfang stehender Schritt. Und interessant wird es dann eigentlich, wie verläuft dann eigentlich so dieser ganze Studienprozess? Also was sind eigentlich Themen, mit denen du dich dann beschäftigst? Was ist das, wo du innerlich, wo dir sozusagen das Herz aufgeht? Bei welchen Themen bist du ganz wach? Bei welchen Themen hast du Lust, dich tiefer einzuarbeiten? Wo führt das hin, wenn du dich dort einarbeitest? Welche Autorinnen und Autoren interessieren dich? Welche Dozierenden in diesem Studiengang interessieren dich? Was genau darin findest du interessant? Was löst es bei dir aus? Welche Gedanken löst es bei dir aus? Also wenn du so in diesen Sog einmal reinkommst von so einem impliziten Ziel, dann gebiert quasi dieser eigene Prozess Kinder. Das heißt, wenn du einmal so reinläufst, dann möchtest du am liebsten wahrscheinlich noch weiter reinlaufen und möchtest dich noch mehr damit beschäftigen. Also da geht sowas auf wie eine Tür und wenn du durch diese Tür durchgehst, öffnet sich ein großes, weites Feld, was total interessant ist für dich und wo du immer mehr neue Türen entdeckst, durch die du dann auch wieder durchgehen kannst. Und diese Unterscheidung von expliziten Zielen und impliziten Zielen, das ist mir irgendwie ganz wichtig. Und natürlich möchte ich das jetzt nicht so gegenüberstellen, dass ich sage, das eine gilt nicht und das andere, also eins ist richtig und eins ist falsch oder so, sondern Natürlich kann man beides parallel verstehen. Also natürlich ist es auch so, dass in diesem Studium, selbst wenn du so in diesen Sogprozess so reinkommst, natürlich braucht es auch da noch immer explizite Ziele. Also beispielsweise bestimmte Klausuren, die du schreibst, bestimmte Zwischenergebnisse, die du ablieferst. Ja, es gibt eine Studienordnung, an der du dich orientierst und so weiter. Also ja, diese expliziten Ziele, die durchlaufen auch weiterhin dein Studium. Es gibt vielleicht einen Studienverlaufsplan. Es gibt bestimmte Prüfungen, die du absolvierst. Ja, das sind alles weiterhin explizite Ziele und es ist gut, dass diese Ebene, dass wir die haben, weil die strukturiert unser Sein und die hilft uns dabei, irgendwie so klare Meilensteine zu setzen, worauf wir hinarbeiten können. Und andererseits gibt es aber eben auch so diese implizite Ebene, ja, wo wir uns von bestimmten Themen angezogen fühlen und wo wir da so reingehen können. Und wichtig ist, dass es beides gibt, dass beides so Hand in Hand geht und dass wir nicht eines vergessen von beidem. Also ein gelingendes Studium, um in diesem Beispiel zu bleiben, bedeutet, dass sowohl die expliziten Ziele erreicht werden, als auch, dass du sozusagen in diese Dynamik eintauchen kannst, wo du ja in dieses Feld des Interessanten, ja, wo du da so richtig aufgehen kannst und dich so richtig austoben kannst. Spannend finde ich diese Phänomene von der Unterscheidung implizit, explizit oder auch das, was ich will oder was der Puppenspieler will. Also diese Phänomene, dieses innere Getrenntsein oder dieses, dass es da offenbar mehrere Kräfte gibt, die auch miteinander ringen können. Spannend finde ich das vor allem dort, wo das so wie nicht zusammenpasst. Damit meine ich, es gibt Situationen im Leben, wo das, was ich will und das, was es ist, nicht so richtig übereinander passt. Ja, das ist dann so inkongruent, unstimmig, es überlappt nicht. Und schwierig ist es immer dann, wenn ich quasi nicht anerkenne, dass das, was es ist, was anderes ist als das, was ich eigentlich will. Und noch interessanter wird es dadurch, dass, zumindest kann ich das für mich selbst sagen, dass in dem, was es ist, also in der Eigendynamik, da liegt manchmal sowas drinnen wie so eine tiefere Weisheit. Und häufig ist das, was ich selbst will, wie auch so ein bisschen kurzfristig gedacht. Und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich bin jetzt so 41 Jahre alt. Also vor 10 Jahren hätte ich das so vielleicht noch nicht formulieren können. Ich bin sehr vorsichtig, wenn ich diese Dinge so formuliere, weil ich auch nicht in diese Schicksalsfalle tappen möchte, die ich ganz am Anfang beschrieben habe. Also so diesen Gedanken von, ja, das Schicksal bestimmt am Ende dann eh schon, was dann richtig ist. So möchte ich es nicht formulieren. Also ich möchte mich nicht irgendwie dem Schicksal ergeben, aber dennoch würde ich sagen, naja, dieser Puppenspieler, der die Fäden in der Hand hält, der hat so ein bisschen mehr Überblick als ich selbst aus meiner eigenen Perspektive. Und manchmal ist es vielleicht auch wirklich ganz gut, dass bestimmte Dinge nicht so kommen, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte und worauf ich vielleicht so aus meiner eigenen Perspektive ja ganz stark zugearbeitet habe. Vielleicht liegt da sowas wie ein tieferer Sinn oder ein tieferer Grund drinnen, dass es eben dann nicht so gekommen ist. Und das, was es ist, das Schwierige in so einer Situation der Inkongruenz, liegt vor allem darin, dass wir das, was es ist, meistens nicht so richtig greifen können. Ja, also auch so wie bei den impliziten Zielen, zum Beispiel in einem Studienverlauf, die sind nicht so klar benennbar, zumindest nicht am Anfang. Also wenn es da was gibt, was worauf es hinläuft, ein implizites Ziel, auf das sich eine Prozessdynamik hinentwickelt, das ist meistens etwas, was so in der Luft liegt, aber es ist nichts, was wir klar benennen können. Und wenn wir es versuchen, klar zu benennen, dann benennen wir in der Regel nur einen bestimmten Aspekt davon. Also wir können es eigentlich nie so richtig vollständig benennen. Es entzieht sich letztlich immer so ein Stück weit unserer Sprache, unserer sprachlichen Ausdrucksfähigkeit. Was aber generell möglich ist, ist, dass wir versuchen können, so die Richtung, so grob zumindest so die Richtung, in die eine bestimmte Dynamik läuft, also das, was ist, das, was es ist, das Potenzial, das darin liegt, also diese Richtung zumindest so grob metaphorisch zu beschreiben. Und du kannst das mal durchspielen an einem eigenen Beispiel. Also überleg dir mal eine Situation, die du in deinem eigenen Leben schon erlebt hast oder in der du gerade zur Zeit auch vielleicht bist. So eine Beziehungssituation, beispielsweise du und ein anderer Mensch. Und ja, nimm das mal so als Beispiel und überleg dir mal, was ist das, was ich will? Und was ist das, was es ist? Und frag dich dabei, ist das deckungsgleich? Also passt das zusammen? Oder ist es so, dass da irgendwie so eine Unstimmigkeit drinnen steckt? Also hakt es da irgendwo? Und du hast jetzt für dieses Beispiel mal 3 Minuten Zeit in der Meditation, dem mal so ein bisschen nachzuspüren. Falls es so stimmig ist, dann spür mal der Stimmigkeit nach. Also was ist das Wesen? Warum passt es? Warum passt es gut zusammen? Was genau ist es, was da gut zusammenpasst? Also das, was es ist und das, was du willst. Und falls es hakt, dann überleg dir, an welcher Stelle hakt es, das, was es ist und das, was du willst. Wo hakt es? Genau. Du hast dafür jetzt 3 Minuten Zeit. Ja, ich hatte ja gesagt, es gibt so etwas wie ein gemeinsames Potenzial für jede Beziehungsdynamik, in der wir leben oder die unser Leben ausmacht. Also unser Leben besteht ja aus unzähligen Einzelbeziehungen, die wir auch gar nicht alle einzeln so aufdröseln. Aber wenn du jetzt mal sozusagen in dieser kleinen Übung eine dieser Einzelbeziehungen hergenommen hast und mal verglichen hast, das, was du willst und das, was es ist oder das, was es sein kann, ja, dann gibt es vielleicht sowas wie ein gemeinsames Potenzial, das für dich diese Beziehung hat. Und spannend ist vielleicht dann mal mit deinem Gegenüber, wenn das ein anderer Mensch ist, um den es hier geht, mal in ein Gespräch zu gehen und mal darüber zu reden. Was denkst du eigentlich? Was ist unser gemeinsames Potenzial? Was kann aus uns werden? Und ein solches Gespräch oder auch generell eine Beziehung gelingt immer dann, wenn gemeinsame Potenziale auf Basis dessen, was ist, fundieren. Also es gibt sowas wie ein Anerkennen von dem impliziten Sein, also von dem, was letztlich der Wille dieses Puppenspielers ist, den wir nicht vollständig kennen können. Und doch haben wir so immer so ein bisschen so eine Ahnung davon, was dieser Wille sein könnte. Und Beziehungen gelingen dann, wenn wir diesen Willen einbeziehen, wenn wir ihn anerkennen und in unsere eigenen Überlegungen mit einbeziehen. Also es gibt einen dritten Willen, es gibt Person A, Person B und es gibt aber auch den Willen dieser dritten Kraft, der Interaktionskraft als solchem. Und wir tun verdammt gut daran, diesen Willen anzuerkennen, ihm Raum zu geben und bei all dem, was wir tun und was wir nicht tun, auch mit einzubeziehen. Das heißt, zwei Personen in einer Beziehung sind eigentlich nie allein, sondern sie sind mindestens zu dritt. Es gibt immer noch diese Eigendynamik, den Puppenspieler mit seinem eigenen Willen. Und ja, das macht Beziehungen ja letztlich auch so spannend. Und lebendig fühlen wir uns immer dann, wenn wir diesen dritten Willen auch mit berücksichtigen. Wenn wir ihm Ausdruck verleihen, wenn wir ihm Raum zugestehen. Spannend übrigens auch, ich denke, es gibt auch einen Puppenspieler zwischen dir und mir, also du als meine Hörerin, als mein Hörer und ich als derjenige, der hier spricht. Auch hier gibt es sozusagen diese dritte Kraft, über die wir beide nicht so richtig bestimmen können, aber die ihrerseits uns, unsere Dynamik mitbestimmt. Also ob du diesen Podcast weiterhörst, ob du ihn vielleicht weiterempfiehlst oder ob du vielleicht auch irgendwann sagst, so, nein, das ist jetzt für mich nicht mehr so interessant, ich lasse das los. Und andererseits auch die Themen, die ich hier einbringe, die in mir auftauchen als Ideen für neue Podcast-Folgen, auch das wird quasi von der Eigendynamik des Podcasts mitbestimmt. Von dem her, es bleibt interessant, das Ganze bleibt offen und ja, ich danke dir für dein Zuhören, ich danke dir dafür, dass du in diesem Prozess ein Teil bist. Und ja, freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, alles Gute. Tschüss.
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden, wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.